Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Malstrom-Komplex.
Ich bin Andy.
Ave on the sea, ich bin Nico.
Ich bin Santa.
Und ich bin der Dennis.
Und einen wunderschönen guten Abend. Ja, ihr wisst es, Spätsommerzeit ist Vino Bianco Zeit und Spätsommerzeit ist beim Imperator Zeit. Wir sind wieder da mit einer fantastischen Episode Nummer 63, Badab Malstrom Komplex Römisch 17. Und heute sprechen wir über keine geringeren als die Sons of Medusa.
Jawohl, ja.
Und diese Folge präsentieren euch vor allen Dingen Nico und Dennis.
Und unser Sponsor Zeberwischen weg. Nein, leider nicht.
Ja. Und Fürstenbach.
Genau.
Und war nicht fruchtig spritzig.
Fürst Pückler.
Und Autohaus Wumke, ihr Vertragspartner für Citroën in ihrer Umgebung.
Joes Krematorium, sie pennen, wir brennen.
Genau. Ja, wir hier ist es feuchtfröhlich. Es ist ein wunderschöner September-Sonntag. Wir genießen die letzten warmen Tage hier in der wunderschönen Bundesrepublik Deutschland. Ich habe ganz stilecht, wie sich das für bürgerliche Allmanns gehört, heute eine tolle Radtour mit der Familie zum örtlichen Italiener gemacht. Hab dann noch ein paar Bälle geschlagen mit Vater auf dem Tennisplatz und danach gab's den ein oder anderen Pinot Grigio. Und so sitzen wir hier in Weißwein gehüllt und freuen uns, euch mal wieder unsere geistigen Ergüsse präsentieren zu dürfen. Ja, womit wollen wir anfangen? Wir können schon mal einen kleinen Foreshadowing machen. Falls man uns live und zum Anfassen und in Farbe mal so richtig erleben wollen, am 21.10. ist in Ahrensburg das Unleash the Kraken Festival. Das ist ein kleines Metal Festival und da haben uns die lieben Alltagsphilosophen, also Tom und Danny, eingeladen, mal eine Folge mit denen aufzunehmen. Da geht's jetzt auch bald voll in die Vorbereitung und da werden wir auf jeden Fall auf unseren Social Media Accounts ein bisschen was zu posten und checkt das doch mal aus. Ich pack das auch in die Shownotes. Unleash the Kraken und richtig gut, wenn ihr wirklich vorhabt, da vorbeizukommen und euch einfach mal die volle Dröhnung Metal zu geben und das ganze Event einzuleiten wollt mit einer tollen 60-minütigen Live-Podcast-Aufnahme, dann holt euch Tickets am besten im Vorverkauf, weil so kann die Veranstalter am besten planen und haben so ein bisschen Sicherheit und gehen nicht noch den Abend vorher mit Bauchschmerzen ins Bett. Genau, da kommt jetzt auf jeden Fall mehr auf den Social-Media-Kanal und ja, da freuen wir uns ganz gewaltig drauf und sind auch ganz schön aufgeregt, glaube ich. Da werdet ihr nämlich die OG3, also Grabowski, Santa und meine Wenigkeit, auf der Bühne sehen. Und ja, das ist ja für uns vor richtigem großen Publikum, hoffentlich, ist das ja auf jeden Fall auch was Neues und was sehr Aufregendes. Nicht wahr, Santa?
Ja, also mich macht der Gedanke schon ein bisschen nervös, vor Live-Publikum aufzutreten und das dann nicht schneiden zu können und wirklich aufpassen müssen, was man von sich gibt. Aber hey, das wird schon.
Ist strafrechtlich auf jeden Fall eine schwierige Situation, in die wir uns da begeben.
Und mit mir meinst du mich.
Wir sind alle gespannt.
Ja. Ihr macht euch keine Sorgen, ich bin ja nicht dabei.
Ja, das Gute ist, dass Jizz ist jetzt ja aus dem Knast ist. Also wir müssen uns keine Zelle mehr danach mit ihm teilen. ja.
Kann man nehmen, wie man will.
Ja, ansonsten, wenn wir schon von Metal reden, da bin ich über so eine Kleinigkeit gestoßen, was ich auch noch, bevor wir jetzt in Badab Progress gehen, gerne loswerden wollte. Nämlich, begebt euch mal auf die Internetseite blutgott.com. Da macht nämlich der Sänger von Debauchery, auch eine sehr gute Metalband, der hat sein eigenes Tabletop-Spiel geschaffen. Man kämpft in Schlachten und Kampagnensystem, alles aus eigener Feder, in der Welt der Blutgötter. Ich habe bisher nur so einen kleinen Blick reingeworfen und war mega erstaunt, wie geil das alles aussieht. Da werde ich auf jeden Fall tiefer noch eintauchen und das dann bestimmt auch nochmal hier im Podcast erwähnen. Ich finde solche Hobbyisten kreierten Systeme und Bemühungen auf jeden Fall immer richtig stark und erwähnenswert. Und in meinen Augen ist das meistens immer geiler als das, was uns die großen Hersteller so vorsetzen. Und man schmeckt quasi den eisernen Blutgeschmack in jedem Artwork, was man da sieht. Also richtig klasse. Checkt das einfach mal aus auf blutgott.com. Genau, das wollte ich noch loswerden. Und ich werde da jetzt auf jeden Fall auch tiefer eintauchen und dann bestimmt noch mal die ein oder andere Exkursion in die Richtung hier im Podcast mit euch unternehmen.
Geil.
Ja. Habt ihr noch? Geil, ja, mega, ey, mega krank. Also zieht euch das rein, blutgott.com, richtig krass. Ja, die Domain ist auch schon gut einfach, ne?
Ja.
Wollen wir ein Butter?
Der Name, also habe ich auch noch nie gehört, den Namen Blutgott.
Ja.
Komplett neu für mich.
Wollen wir ein Butter Progress oder habt ihr auch noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt, was euch auf der Seele brennt wie so ein leckeres Honigschnäpsle aus dem Elsach?
Naja, ich trinke hier einen leckeren Riesling. Falls irgendjemand Wayne England Artwork hat, original oder auch als Druck, meldet euch.
Ja, ich sammle neuerdings Glasdelfine. Also wenn da jemand irgendwie vielleicht ein bisschen was aus der Glasvitrine zu verkaufen oder zu verschenken hat, meldet euch einfach bei mir. Ich richte mich jetzt neu ein im holzvertäfelten Paradies. Voller Glastiere und Rauchgeruch.
Fabergé-Eier oder was Giraffen.
So wie du das beschreibst, also kriegt da irgendwie Flashbacks, wie wir diesen scheiß Schrank mal abgeholt haben.
Ah ja, ja. Da haben es Hunter und ich mal eine Vitrine abgeholt aus einem schönen Vorort von Bremen. Das war ja, speziell, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mal mehr. Wollen wir in den Butter Progress möglichst kurz gehalten, um Tobias nicht noch weiter zu verärgern?
Tobias, ey. Sei nicht so.
Ja, echt.
Sei nicht so. Zeig ein bisschen Liebe.
Wir sind auch nur Mensch.
Ja.
Echt.
Anteilig.
Ja. Wir sind da stolz drauf.
Genau.
Absolut. Im Gegensatz zu den Sons of
Medusa. Und ich habe in den letzten Tagen ziemlich viel Warpdust gehört. Und die haben auch mal gesagt, dass sich da eher beschwert wird, wenn die das Vorgeplänkel zu kurz fassen, als wenn sie da irgendwie, eskalieren. Ne? Ist wahrscheinlich auch der Tobias, der dann da auch irgendwelche böse E-Mails schreibt, aber nee, Alter.
Ja, ne? Wir sind einfach in einer schwierigen Position hier als kreativ schaffende Influencer im Tabletop-Bereich. Ist
man kann es nicht allen ist so, recht ist machen.
So, ja, ja.
Der eine, den wir außen vor lassen müssen, ist halt leider Tobias. Ja,
leider. Kommen wir zum Butter Progress. Ich fange mal an, weil ich mich auch als erster vorgestellt habe. Ja, ich kämpfe seit dem Köln-Event irgendwie mit so einem Hobby-Durchhänger. Ich mache zwar kontinuierlich was, aber nichts packt mich bisher so richtig. Jetzt hatte ich angefangen, meine Space Sharks im 88er Farbschema zu starten und zu bauen und bin da mittendrin wieder so ein bisschen abgebrochen, eingestürzt, hab's dann doch wieder beiseite gelegt, bin aber dran am Thema. Wo es mich jetzt wieder so ein bisschen gepackt hat, ich baue gerade mein gesamtes Lamentas-Kill-Team als Tote, damit ich für meinen Apothekarius hübsche Marker habe. Nicht irgendeinen Marker hinlege, sondern wirklich durchmodellierte Space Marine-Modelle da hinlegen kann, die tot oder sterbend auf dem Schlachtfeld liegen. Hab jetzt auch schon eine Partie so gespielt, da hatte ich die nur bisher mit der Grundfarbe drauf. Das hat schon mega Spaß gemacht. Das gibt auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Flavor. Und da habe ich auf jeden Fall diese alten Metall-Casualties, Astartes-Casualties von GW. Das sind, glaube ich, drei Modelle. Einer, der so auf dem Boden liegt und gerade noch so die letzten Schüsse von sich gibt und schwer verwundet ist. Dann so ein toter Captain mit Umhang, der mit dem Gesicht nach unten im Dreck liegt. Wie sah der letzte noch aus? Ach ja, der ist schon skelettiert. So ein skelettierter Champion irgendwie. Und dann habe ich dazu aber, um meine 8 voll zu kriegen, weil ich ja Patreon-Unterstützer von Tortuga Bay bin, mir da diese Heresy Casualties Set 1 oder so heißt das, habe ich mir gedruckt. Und die sind auch fantastisch. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass ein zweites Set rauskommt, weil die meisten von denen haben MK3-Rüstung an und das passt ja nur. Sag ich mal, es passt schon zu Butter-Up, aber jetzt so 100% wäre das natürlich geiler mit MK4 bis 7. Aber wer streitet über solche Kleinigkeiten? Solange es keine toten Primaris sind, wie um Dennis Droppod, ist das für mich alles in Ordnung.
An meinem Droppod sind keine toten
Primaris. Hast du aber da hingelegt.
Nein. Ja, ich habe da so einzelne. Pfui. Das sind Mark 9, das sind Mark 9 Rüstungen mit einem experimentellen Pfui. Mark 4 Helm drauf. So.
Ja, das mache ich auf jeden Fall gerade. Jetzt habe ich so mit den toten Lamentas, da packt's mich irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was das ist, dass ich immer so, sobald ich Lamentas bemal, kriege ich Bock. Ach ja, ich habe ja diesen einen Lamentas nochmal schnell irgendwie zusammengebaut gehabt und hatte den nochmal schnell bemalt. Kann man auf meiner Instagram-Seite bewundern. Hier soll es aber ja erstmal nicht um Lamentas gehen, sondern um Sons of Medusa. Und so schubse ich den Kelch erstmal weiter zu Nico und nimm noch einen tiefen Schluck. Hier sind schön Pinot Grigio, ne? Also.
Genau, ich doch. Noch ein kleines Nipperchen an meinem kleinen Friesen rum hier, den ich sehr lieb geschätzt habe. Also wirklich liebe. Oh,
bin ein Friesen rum.
Bin ein kleiner Friesen rum.
Hobby Progress. Also seit Köln bin ich tatsächlich in einem Hoch, könnte man sagen. Seitdem habe ich einen, also nicht was die Killteams angeht, sondern eher was OPR oder anstehende OPR-Schlachten angeht. Da habe ich so ein Fire Raptor Gunship gebaut schon mal und grundiert mit Base Color. Ein Predator habe ich gebaut und grundiert mit Base Color. Einen Minotaurs Cybot habe ich schon in Position gebaut und grundiert in Base Color und einen komplett fertig bemalten Drop-Pod, der jetzt bei dem eben genannten Spiel, was Andy meinte, das war tatsächlich gegen die Minotaurs und da kam der Drop-Pod halt zum Einsatz und der ist fertig, ich glaube, den lichte ich auch nochmal die Tage ab, dann taucht er auch nochmal auf meiner Insta-Seite auf, ja, also.
Und so der sieht fantastisch aus, wenn ich das erwähnen darf.
Ein hervorragendes Spiel übrigens. Da haben wir mal,
Nico
hat die Minotaurs so hart gespielt, wie es geht, sag ich mal.
Ja. Mit zweimal extra, 10 Marines gegen 15 Marines auf der Gegenseite.
Ja, nämlich Executioners vom lieben Torben und meine Lamentas. Und es war wirklich sehr balanced und knapp. Und das spricht ja sehr stark dafür, dass die Minotaurs beim nächsten BMK-Event leider Urlaub machen, wenn sie bis da nicht genervt wurden. Weil wenn du die so spielst, sind die schon einfach zu heftig. Ne? Also mit einem 8-Mann starken, normalen Killteam hast du da echt verkackt.
War es denn jetzt Torben oder war es René? Man weiß es nie so genau. Das ist ein bisschen Alfarius.
Es ist Alfarius, auf jeden Fall.
Nee, aber das war schon heftig. Also wirklich, was die so gerippt haben und vor allem, was die an Feuer eingesteckt haben, das war Wahnsinn. Jedenfalls die Truppe wächst. Das wird jetzt dann halt mein Butter Progress, glaube ich, auch bis zum Ende des Jahres soll es eine komplette OPR-Armee geben. Und da fehlen natürlich noch so 20, vielleicht sogar 30 Marines. Die werden dann so Step by Step halt auch nochmal abgelichtet. Ja, das war mein Hobby Progress. Ach so, und eine Klitzekleinigkeit. Ich habe halt noch so einen ganz, ganz klitzekleinen Panzer hier. Den habe ich angefangen, so ein bisschen zu entgraten. Das ist dieser gigantische Melter-Panzer der Marines. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das Mastodon, genau. Da habe ich angefangen, das Ding zu entgraten und
ist eine Alternative für viele Leute, die früher den Twitter-Panzer benutzt haben. Die sind jetzt auf Mastodon umgestiegen.
Es ist ein gigantisches Gerät. Ein Riesenteil. Der hat auch vorne eine große Klappe, die man aufmachen kann.
Ich liebe Klappen, die ich dann zuklebe, weil ich keinen Bock habe, Innenräume zu bemalen.
Ja. damit habe ich auch noch angefangen. Ja, das war's.
Sexy.
Das S in sexy steht für Santa.
Richtig. Was für eine Überleitung. Direkt aus der Jan Böhmermann Moderationsschule. Ja,
der wurde mir auch von El Hotzo geschrieben.
Nee, ich hab's seit können, aber ich nicht wirklich was mit meinem Hobby machen können. Ich hatte privat ein bisschen viel um die Ohren.
Das tut Erfind doch irgendwas. Erfind doch irgendwas.
Ja, ich bin ehrlich. Also, um halt auch den Fluss der Folge auch am Laufen zu halten, habe ich mir extra gedacht, mach mal lieber nichts, damit der Progress relativ kurz ausfällt. Aber nee, ich bin nicht. Also ich wollte eigentlich mein Iron Hands, Als für Klaus Kill Team erst noch fertig basen, aber nicht mal das habe ich hingekriegt. Und jetzt will ich die, glaube ich, eh nochmal über den Haufen werfen und nochmal neu machen, weil die sind halt, das sind halt die Standard Firstborn von GW und das sah halt so im Vergleich mit den ganzen True-Scale Marines, die ich erst in Köln gesehen habe, das hätte einfach scheiße ausgesehen. Das gefällt mir nicht. Also ich habe das schon immer im Versuch, mit der Größe ein bisschen zu kompensieren, dass ich die auf zwei Bases stelle. Also so diese kleinen Bases auf die größeren, neueren klebe, um damit halt ein bisschen in der Höhe zu bescheißen. Aber es sieht halt einfach nicht aus. Also das muss ich nochmal machen.
Oh, ist eine gute Idee.
Gerade die Terminatoren sind so toll. Ich halt auch diese Kataphrakti-Modelle finde, die sind halt von der Größe, es ist halt einfach klein.
Das ist eine weise Entscheidung. Ich kann das sehr verstehen. Diese Baby-Marines finde ich auch. Ich finde es immer cool, das zu sehen, in geil bemalt und komplett fertig gemacht, wenn man wirklich mit erhobenem Haupt ist, so ein Baby-Marine-Team aufstellt. Aber es würde auch an mir kratzen.
Ja, voll. Also das erinnert, also es ist so ein bisschen wie damals als die ersten Plastik-Terminatoren rausgekommen sind, da hatte ich noch die Chaos-Terminatoren aus Zinn und die waren, glaube ich, halb so groß. Und das sah dann gegenüber so, es fällt einfach negativ auf. Das guckt sich auch nicht weg. Dann störst du dich dann halt die ganze Zeit. Die kannst du halt dann noch so geil bemalen oder in Pose bringen, aber es ist halt einfach scheiße.
Ist auch so, besonders wenn man sich in so Tortuga Bay und Boulder Scale, Jugendscale Kreisen bewegt, ist das halt echt
mega krass. Ja, vor allem die Miniaturen sind halt unfassbar gut. Also, das sieht halt wirklich geil aus. Und klar, so ein bulliger Terminator, der dann wirklich aussieht wie ein Terminator, das ist halt einfach geil. Das wird dann halt, wird dann auch dem Modell dann, oder halt der Stärke des Modells eher gerecht.
Auf jeden Fall, ja. Und Marines sehen aus wie Marines. Das ist total gut.
Ja.
Ja, Mann.
Nee, da habe ich Bock drauf. Also da habe ich wirklich Bock
Dennis.
Drauf. Ja.
Ja, ich habe, ich hing auch ein bisschen durch, lag aber in erster Linie daran, dass ich habe echt ein bisschen wenig Zeit gehabt in letzter Zeit. Aber ich wusste auch einfach nicht, was ich als nächstes machen sollte. Ich trat da so ein bisschen auf den Trockenen. Und dann haben wir ja letztens uns irgendwie nochmal so einen Abend zum Malen zusammen hingesetzt. Und da dachte ich mir dann, ja, irgendwas muss er jetzt machen, baue ich ein Diorama. Und es gibt dieses geile Artwork, irgendwie, wenn man Orthodox Wordbearers googelt, dann stolpert man über ein Artwork von einem Typen, der sich da nennt Elijah R. Priest, A-R-H Priest. Und der hat so Präheresie Wordbearers gemacht mit so einem geilen russisch-orthodoxen Ikonenmalerei-Look. Und so sehe ich für mich die Fire Angels. Und dann habe ich versucht, in diesem Diorama halt so ein bisschen diesen Look da einzufangen und habe das dann auch innerhalb von einer Woche ungefähr gebaut und bemalt. Und ja, das, weil ja ein ganzes Killteam Fire Angels werde ich nicht machen, aber irgendwas für die musste ich dann machen, weil ich die dann doch irgendwie ganz cool fand nach unserer Folge. Und ja, die stehen jetzt hier bei mir auf dem Sekretär. Das war es erstmal, aber ich bin im Kopf schon dabei, jetzt Bits zusammenzusammeln für ein Sons of Medusa Kill Team, weil die finde ich, also ich hatte mich im Vorfeld schon mal über die eingelesen und fand ich schon richtig, richtig geil, weil also da, wo es den Fire Angels an Spleenigkeit fehlt, drehen die Sons of Medusa den Schalter mal auf Anschlag und da habe ich richtig Bock drauf. Plus, ich habe nichts, was auch nur im Ansatz so leuchtend grün ist bei meinen Teams und Armeen wie die. Da freue ich mich drauf.
Und da freue ich mich auch drauf.
Weil ja, das ist auch. Wir werden jetzt ja gleich viel über die Sons of Medusa erfahren und ich finde, wenn man die Miniaturen von GW so sieht, von denen mit Beispiel Artwork denkst du dir so, ja, so lame, grün, weiße Helme, ja, was soll das? Aber der Background zu denen ist einfach der Wahnsinn. Ja. Und die sind einfach furchtbar, furchtbar, furchtbar finster.
Ja, also da sind die wirklich, they went up to 11, wirklich.
Ja, vor allem, du hast halt auch so einen geilen Crimson-Stark-Stil drauf. Und da freue ich mich einfach, die in dem Farbspektrum zu sehen oder in dem Bemalstil zu sehen. Ich glaube, das wird ziemlich gut.
Ja, ich werde die schon ziemlich, ziemlich grün machen. Ne? Es gab damals dieses, wie hieß denn das?
Ja, schon, aber bei dir sieht das ja nicht so cartoonig aus wie bei mir. Bei mir sehen die dann immer aus, als wär's eine Animation aus Warcraft oder so. Aber du, bei dir siehst halt dann doch ein bisschen realistischer und bodenständiger aus und da freut. Da habe ich Bock drauf, dass die man sehen kann. Dann.
Ich werde mir Mühe geben. Ja, das Einzige, wo ich mir noch nicht so drüber im Klaren bin, ist, wie ich die jetzt baue. Also ich meine, in meinem Kopf wäre es einfach eine Masse an Mark III Rüstungen, aber die sind ja eigentlich super fortschrittlich mit dem Scheiß. Also sie haben Zugriff auf so viel geilen Kram, da ist Mark III eher ziemlich wenig. Ne? Ich glaube, ich werde noch ein paar Mark IVer mit einbauen, aber auch viel Mark VII, glaube ich. Vielleicht irgendwie so Mark III Elemente mit einstreuen.
Ja. Ja, und vielleicht den Sergeant einfach mit Mark VIII, mit der Halsberge und so. Dass die da halt mal was abgegriffen haben.
Ja.
Möchte ich noch eine kleine Kritik an dem Warhammer Vault und Warhammer Plus äußern. Da haben sie ja die Imperial Armor Bücher 9 und 10 drinnen mit dem Blood of War. Aber dadurch, dass die alle Regelparts draußen lassen, sind halt auch die ganzen Charakter, wo die Regeln beistehen, sind nicht mit drin. Das finde ich ziemlich schwach. Weil du ja quasi drei Viertel der Seite sind ja Lore und hast du ein Charakterprofil und sie haben die ganze Seite weggelassen wegen diesem Charakterprofil.
Toll gemacht, Games Workshop.
Ja, ganz toll, Games Workshop. Wieder mal großer Applaus für euch da drüben in Nottingham.
Machen wir jetzt da so einen Applaus-Sound-Nippel für.
Bin ich gerade drüber gestolpert, weil ich wollte mir das eigentlich nebenbei noch aufmachen. Aber dann halt nicht. Dann gehe ich jetzt mal rüber und hole meine Blood of War Bücher.
Dann mache ich das auch. So, Moment.
So nicht.
Ich blätter mal die großen Seiten dieses staubigen Buches um. Dennis, willst du nicht anfangen?
Also, ja, gerne.
Das steht hier alles in schwarz. Deswegen dachte ich, das machst du.
So, also. Die Söhne von Medusa. Sons of Medusa. Ja, wie schon erwähnt, ein super interessanter, spleeniger Orden. Es ist ein, die haben keinen eigenen Roman bisher, ne? Also ich würde die noch als Tier 3 Orden einordnen. Also Orden, über die es zwar Lore gibt, aber die halt noch nicht, also die weder großartig ausgeschmückt wurden in eigenen Kampagnen oder so und halt auch noch keinen eigenen Roman bekommen haben. Und trotzdem ist das Lore, was es zu denen gibt, ist unheimlich reich. Also da haben die wirklich sehr, sehr viel coolen Kram sich zu einfallen lassen. Und ja, dann fangen wir mal an. Also als Nachfolgeorden kann man so sagen, der Iron Hands haben die natürlich als Primarchen den oft geklonten, aber niemals kopierten Ferus Manus, sind aber keiner eigenen Gründung zuzuordnen. Also die werden zwar, der Orden gründet sich 011 M37 als eigenständiger Orden, also werden die anerkannt, aber, da kommen wir später noch zu, einer richtigen Gründung, also wie der 21. oder sowas, kann man die nicht zuordnen. Nachfolgeorden haben sie bisher keine. Dafür haben die einen richtig tollen Kriegsschrei, und zwar Purge the Weak. Säubert die Schwachen, haben wir vorhin schon gut drüber gelacht. Also es sind keine...
Der Kriegsschrei der Krankenpfleger.
Ja, das ist, die werden auch vom... Moment, so. Das Gesundheitssystem ist bei denen noch nicht überlastet. Die kriegen nämlich alles an Funds und sowas, was sie wollen im Prinzip. Aber das ist halt deren Kriegsschrei. Als Heimatwelt sind die, also im Prinzip sind die flottenbasiert, haben eine richtig fette, krasse Flotte mit Schmiedeschiffen und sowas, auf denen die auch echt in der Lage sind, ziemlich seltenen Tech zu produzieren, wie zum Beispiel Landraider, die seltenen Redeemer Landraider zum Beispiel, können die sich halt einfach so bauen, haben die das Zeug zu. Und im späten 39. Jahrtausend können die dann einen Stützpunkt in einem Asteroidenfeld des Talos-Systems errichten. Also das ist halt so ein Asteroidenfeld, das die halt anfestigen und dann auch dort sowas wie eine Ordensfestung errichten, wo sie dann halt in diesem befestigten Asteroidenfeld eine Gensaatbank, ein Arsenal, Apothekarien und so weiter und so fort also dann einrichten können. Und das ist
kleiner Side-Fact über dieses Taelos-System. Das ist gerade mal eine Tagesreise vom vom Planeten Moray entfernt. Eine Tagesreise durch den Warp. Kann man sich für später
merken? Genau, da kommen wir dann gleich noch zu. Das ist ein ziemlich wichtiger Planet für die. Und ja, daher haben die sich diesen Stützpunkt nicht ganz ohne Hintergedanken ausgesucht. Die Farben des grünen Ordens, sind in erster Linie also ein wirklich sehr sattes, leuchtendes Smaragdgrün mit weißen und schwarzen Details. Die Entstehung der Sons of Medusa ist für einen Space Marine Orden im Allgemeinen ziemlich ungewöhnlich, aber wenn man sich mal die Geschichte der Iron Hands, zu denen wir bestimmt auch irgendwann mal eine eigene Folge machen werden, also wenn man sich die Geschichte und das Wesen der Iron Hands mal anguckt, ist es für die gar nicht so ungewöhnlich, dass das passiert ist. Die werden nämlich durch eine Spaltung des Ordens, werden die Sons of Medusa im Prinzip gegründet. So, die Iron Hands, muss man wissen, sind ein Orden, die von ihrem Primarchen Ferus Manus nicht etwa dazu getrimmt wurden, dass sie untereinander sich besonders gut verstehen und als brüderliche Einheit fungieren, sondern da kommen wir nachher auch noch zu, weil im Prinzip sind die Sons of Medusa da schon ihrem Primogenitor-Orden sehr ähnlich. Die einzelnen War-Clans, in denen dieser Orden unterteilt sind, die sind sich, ich will jetzt nicht sagen Spinnefeind, aber das sind jetzt nicht unbedingt die besten Freunde. Ne? Die sind in stetigem Konkurrenzkampf zueinander. Und dadurch, dass halt dieser teilweise schon wirklich feindselige Konkurrenzkampf und ja auch Misstrauen und sowas dadurch entsteht, kam es halt dazu, dass im Prinzip die Saat für diese Abspaltung relativ früh gelegt wurde, was dann mit dem Moray-Schisma dann später dazu führte, dass die Sons of Medusa sich dann gründen konnte. Jetzt geht's mit der Organisation weiter.
Die Organisation der Sons of Medusa. Die drei War-Clans wurden von dem Ironfather Seltor Solex gegründet und entstammten dem Averni-Clan der Iron Hands, die verbannt worden sind. Die drei War-Clans sind einmal der Magera-War-Clan, der bildet die Kompanien 1, 4 und 7. Der Atropos War Clan bildet die Kompanien 2, 5 und 8 und der Laxus War Clan, der die Kompanien 3, 6 und 9 stellt. Die etwa...
Wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf, lustigerweise für die Leute, die das von Forge World wissen, es gibt Adeptus Mechanicus Knight Klassen und die haben auch sind nach diesen Namen
benannt. Ah, okay.
Weiß ich jetzt allerdings nicht, was da zuerst war, die Henne oder das
Ei. Ja, ich habe da mal geguckt, woher das kommt, aber Laxus, es gibt eine Schlange, die so heißt, aber ich weiß nicht, ob das dann so ein Medusa-Ding ist, aber oder ob es Zufall ist oder ob es einfach geil klingt, aber Laxus, Lachseis, irgendwas mit Fisch wird es wohl sein, aber ja. Die etwa 900 der 1000 Marines sind halt, gehören den drei War-Clans an. Dabei stellt jeder Warclan eine normale Gefechtskompanie, eine taktische Kompanie und eine Unterstützungskompanie mit so Spezialtrupps, je nachdem, was man halt braucht, so Sturmkompanien oder wie man das halt von anderen Adeptus Indes Astartes treuen Orden kennt, je nach Spezialisierung. Die grob letzten 100, die halt so die 10. Kompanie bilden würden, sind auf die anderen Warclans verteilt und bestehen halt aus Scouts und Vanguard Marines, die so diese typischen Aufklärungs- und Fernmeldesachen abhalten, was heißt abhalten, machen, den, also diese ganzen Scout-Sachen, was sonst den 10. Kompanie wäre, ist halt auf die anderen Warclans verteilt. Der Orden hält sich somit relativ grob an den Codex Astartes, hat aber eine eigene Befehls- und Kommandostruktur, die dann doch wieder erheblich von den Doktrinen abweicht. Die Heraldik innerhalb der Warclans unterscheiden sich voneinander. Also man kann theoretisch, als müsste man sehen können, zu welchem Warclan ein Marine gehört, zu welchem dreien, aber das ist ein bisschen komplizierter. die Insignien und die Heraldik der einzelnen Kriegsclans unterscheiden sich halt voneinander, wobei der Magera-Clan noch relativ am cleansten ist und sich relativ gerade an dieses Grüne und Weiße hält. Der Tropos-Clan zum Beispiel, der hat noch relativ viel Heraldik und Insignien in Zobelschwarz und der Laxus War-Clan relativ viel Silber- oder stahlfarbene Sachen. Abgesehen da.
Was ist Zobelschwarz?
Ich habe keine Ahnung.
Zobel ist so ein Mattschwarz.
Ist Zobel überhaupt schwarz?
Ich würd sagen, so ein Mattschwarz.
Zobelschwarz?
Ja, habe ich direkt dran an Kolinski-Spitznecken gedacht.
Nein, ein Zobel ist ein Tier.
Ja, ja. Zobel ist das Fell von. Warte, ist
mir ja, und ich glaube, dann ist ja auch klar, was Marder, Zobelschwarz. Zobelschwarz ist so ein Braunschwarz.
Also, bäh,
also das ist ein Schwarz, was sich an der Fellfarbe dieses Baummarders orientiert.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut aussieht, aber als Lack.
Oh. Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das, wenn du Zobelschwarz, so Kunstfaserdecken und sowas, die haben oft so einen seidenen Glanz und da, wo das Licht drauf trifft, ist es halt nicht schwarz, sondern eher so, so bräunlich schwarz.
Ja, aber das in Verbindung mit diesem poppigen Grün, ich weiß ja nicht.
Man weiß es nicht.
Also ich glaube, die Farbe tut dir da keinen Gefallen.
Ist übrigens die.
Ich glaube, die Farbe tut dir so keinen Gefallen, wenn du das trägst. Aber
Zobel ist übrigens die kostbarste Abart des sibirischen Baumeichhörnchens.
Gut.
Ist auch zu finden im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm.
Oh Gott.
Das ist schön für die Gebrüder Grimm.
Okay. Ja. Von diesen Reißern mal abgesehen. Abgesehen von diesen sichtbaren Anzeichen unterscheiden sich die einzelnen War-Clans nur so marginal voneinander, dass Außenstehende nicht wirklich sehen können, welche Heraldik oder welche Markierung, Truppenmarkierung oder dergleichen, welche Marine wohin bewegt oder auszeichnet oder was jetzt Veteran auszeichnet oder was jetzt die Offiziersgrade auszeichnet. Das ist von außen relativ schwer zu durchschauen. Das bis auf die Farbunterschiede drei Warclans ist es halt wirklich relativ schwierig, einzelne Marines seine Rolle zuzuordnen. Was halt für Codex Astartes treue Orden relativ ungewöhnlich ist. Jeder der drei Warclans wird von einem Offizier namens Iron Thane kommandiert, der wiederum drei Kompanien innerhalb der Warclans werden halt von ganz normalen Captains kombiniert, die ihr untergeordnet halt noch die Rolle von einem Chaplain als Meister der Doktrin und der Disziplin zur Seite steht. Die Iron Thanes agieren gemeinsam in dem Orden als Rat der Drei und führen den sozusagen. Einen eigentlichen Ordensmeister haben die Sons of Medusa nicht mehr, seitdem halt der erste Ordensmeister Setor Sodex gestorben ist, wird dieser Orden halt für diesem Rat der Drei mehr oder weniger geführt, relativ im Einklang, meine ich.
Über diesen Titel Thane hatten wir auch im Vorfeld in unserer WhatsApp schon gesprochen. Das kommt nämlich aus dem Angelsächsischen.
Bitte?
Das ist also nicht so der klassische Chapter Master oder
genau,
Kompanieführer / Captain. Sondern ist also ins Deutsche übersetzt ein Lehnsherr sozusagen.
Ah, okay.
Ja. Ein Ritter im Prinzip.
Wie,
ne?
Wie gesagt, seit ihm erst.
Was machen ein Elb, ein Mensch und ein Zwerg in der Riddermark?
Ja. Ne? Also ein nicht vererbbarer Adelstitel aus dem Angelsächsischen, Thane, ne? Also später auch Tegen geschrieben. Oder Tarn auch im ganz frühen. Und also ein Lehnsherr, ein Unfreier im Prinzip, der mit seinem Gefolge da unterwegs ist.
Ja, wie war das damals bei den Angelsachsen? Also das war auch schon jemand, der sich diesen Rang halt schon durch eigene Leistung, Überzeugung erarbeitet hat, oder?
Ja, also die Angelsachsen, die hatten eine recht interessante Heeresform. Ja, die hatten das Fürth. Das Fürth, das waren halt so die Unfreien, die ausgehoben wurden, also entgegen Unfreie konnten ja hier in Deutschland zum Beispiel nicht ausgehoben werden. Also das, die Unfreiheit hat dich vor dem Kriegsdienst geschützt sozusagen. Das waren eigentlich nur freie Berufsleute sozusagen. Also hast du einmal diesen riesen Moloch an Fürth und dann hast du halt eine Kriegerkaste darüber, ne, was dann halt die Tains waren, als Unterster, also was dann halt hier im Prinzip der Ritter gewesen wäre. Und dann halt Earls und Curls und wie sie alle heißen, ne? Also was dann im Skandinavischen der Jarl und der Karl gewesen ist. Ja, also da fangen dann im Prinzip die Adelstitel an.
Finde ich spannend, weil das es ist zwar nicht wirklich beschrieben, wie dieser Thane jetzt in sein Amt kommt oder sowas, aber das spricht ja entgegen diesen, wenn man es bei den Ultramarines zum Beispiel liest, dass es ja meistens Adlige sind, die schon bei der Rekrutierung in die Ultramarines im Prinzip aus adligen Familien kommen, ne? Also ja. Dass das so ein, sich dann schon so weiterträgt und dass deren Karriere schon so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall förderlich, wenn du aus einer adligen Familie Ultramars kommst, dann weiter aufzusteigen, was ja bei vielen Space Marine Orden der Fall ist, ne? Also wenn man so zum Beispiel bei den Iron Warriors, wenn man da dieses Trident sich anguckt, dass die ja auch sich dann über, na, welcher war noch der Assi von denen? Kröger, ne?
Kröger, ja, ich lese gerade.
Ja, wo sich immer über Kröger lustig machen, weil er ja so ein einfacher Typ ist und quasi aus einer völlig unbekannten Familie Olympias kommt. So, und dass da, also dieser Titel spricht ja eher dafür, dass die Iron, die Sons of Medusa da doch eher nach Fähigkeiten und Überzeugungen gehen und jemandem die Leitung über diesen War-Clan quasi übertragen.
Und eine Meritokratie.
Mhm. Ja, und das.
Schön, ja.
Das finde ich auch eigentlich so als Konzept gar nicht so doof, weil du hast dann halt statt diesem einen Ordensmeister, der halt auch als einzelne Person fehlbar ist, hast du halt dadurch, dass es halt mit dem Rat der drei halt drei gibt und das eine ungerade Zahl ist, kann es halt auch irgendwie bei so Stimmungs- oder Abstimmung keinen Patt geben. Das ist ziemlich, also ja. In der Theorie zumindest stelle ich mir das so auf.
Perturabo approved, würde ich sagen.
Ja, das,
ja. Das ist aber auch, ist ja auch, spiegelt ja auch so ein bisschen wieder dieses ewige Konkurrenzding halt wieder, ne? So, ja, wenn du Leistung bringst und nach vorne kommst, dann kannst du dich halt auch vom Line Infantryman zum Tane hocharbeiten, ne?
Ja, quasi der amerikanische Traum, ne? Ja. Vom Tellerwäscher zum Eisenpriester.
Die verlieren, sterben an der Methamphetamin-Überdose.
Ja, in Green, White and Zobelschwarz.
Ich finde tatsächlich diesen Orden insofern faszinierend, weil der so viele, sag ich mal, abstimmungswillige oder fähige Members hat, dass das fast schon wirkt wie so ein Plenum, wo die sich alle zusammensetzen und beratschlagen. Ich glaube, Das ist der demokratischste Orden, der mir bisher von allen Astartes-Orden unter die Augen gekommen ist.
Genau.
Krass.
Kotzen. Demokratie funktioniert einfach nicht, weil werden es die Leute endlich verstehen.
Okay, aber versteht mich nicht falsch. Ja, der demokratischste Orden, aber immerhin haben sie immer noch den säubert die Schwachen Slogan. Also trotzdem sind die nicht, also nicht ganz sanft dabei.
Wieso? Da steht säubert die Schwachen, nicht tötet die Schwachen, säubert. Die rennen mit dem Schrubbel durchs Altenheim und putzen alle.
Die haben alle so einen fetten
Schwamm. Einmal mit dem Schwamm unten rum und so.
Ja, so ein Son of Medusa hat auch immer so einen recht großen Akkupatz am Gürtel.
Ja, dann wird den Schwamm auf Medusa.
Der Schwamm auf Medusa und dann wird halt der Unreine wird dann halt mal wundgereinigt. Ja,
Stahlschwamm.
Das muss sauber. Ich bin schon. Daher kommt der Begriff Wundreinigung, ich verstehe.
Ja. Stahlschwämme überall.
Besonders schmerzhaft in der sogenannten Schmutzfalte. Wo die am Körper ist, findet es einfach selber mal heraus.
Wo die am Körper ist, findet ihr. Könnt ihr herausfinden auf dem Release the Kraken Festival.
Ansonsten einfach
googelt. Da werden wir euch alle mal unsere persönliche Schmutzfalte präsentieren.
Ansonsten, wenn ihr ungeduldig seid und es wissen wollt, schreibt mir eine PN, ich zeige euch sie.
Ich hatte beim Italiener auch gerade eine Pizza Fungi. Also ich bin Pilz-Fan, ich habe Bock auf Spritzfrei. Ah.
Ja, dann schick mir doch gleich schon mal eine PN.
mache ich, keine Sorge.
Ja, genau. Also ich finde den Orden schon mal auf jeden Fall insofern attraktiv, weil die halt wirklich halt sehr viele Gremien haben, die da halt eine Rolle spielen. Und was on top auch nochmal lustig ist, keine Sau blickt dadurch, wer wie wann wo irgendwie da den, ja, die Ordnung beibehält, weil sich auch alle Warclans
unterscheiden. Ja,
das ist super lustig. Und
das ist wie in der echten parlamentarischen genau, Demokratie.
Genau. Richtig, genauso.
Das muss.
Und ein Entscheidungsgremium.
Ich glaub, dass das.
Ein Entscheidungsgremium haben wir noch gar nicht erwähnt. Das kommt nämlich jetzt. Und zwar das Chamber Ferrum. Das Chamber Ferrum ist nämlich, eine ungewöhnlich große Tech-Marine-Bruderschaft. Also, wie auch jeder Nachfolgeorden, der Iron Hands hat. Die haben viele Tech Marines, ist ja klar bei dem ganzen Equipment. Und die sammeln sich halt im Chamber Ferrum bei den Sons of Medusa. Und die sind auch ja zahlenmäßig sehr, sehr stark vertreten. Sogar noch mehr als in den Nachfolgeorden der Iron Hands, könnte man sagen. Und die existieren außerhalb, auch nochmal außerhalb der Struktur der drei Warclans, was das Ganze auch wiederum irgendwie lustig macht. Genau, und auch die haben was zu sagen. Und im Endeffekt sorgen die nämlich dafür, dass der ganze Laden zusammengehalten wird. Also die kümmern sich um die Versorgung der einzelnen Streitkräfte mit Munition, mit Waffen, mit allem, was dazu gehört, für die Produktion der Produktionsschiffe, die sorgen halt, was halt rausgeschmissen oder was an Kriegsmaterialien produziert werden soll. Die kümmern sich darum, dass die Schiffe flott bleiben und welcher jetzt welche Schiffe zugeordnet bekommt, abhängig davon, welche Einsätze dann zuständig sind, gemacht werden. Und on top sind sie allerdings auch noch im Apothekarium mit vertreten. Wie wir ja alle wissen, bei den Iron Hands herrscht ja eine gewisse Abneigung gegen das Fleisch am eigenen Körper, weil man einfach glaubt, dass nur Eisen im Körper ja Härte zeigt. Also Fleisch ist schwach, Stahl ist gut und rein damit. Und dementsprechend...
Ja. Also die militante Veganerin wäre
für ihn, glaube ich. Ja, die hätte auch tatsächlich ein Stahlgebiss, würde ich sagen. Das würde sich als erstes so da reinpflanzen.
Ja, aber auch echt. Die hat mehr Zähne als
mit normal, glaube ich.
Ja, ich glaube, die ist über ein paar Ecken mit Stefan Raab verwandt.
Nee, die wird das halt einfach deswegen machen, um halt ihren Argument noch den richtigen Biss zu verpassen. Und
genau. Rhetorisch war das ziemlich
gut. Ey, da brennt dein Onlyfans, wenn er auch noch Stahlzähne präsentieren kann.
So richtig schön kühler.
Was und warte jetzt, mal, die,
was ganz
die militante Veganerin, hat die etwa Onlyfans?
Ja.
Oh mein Gott, Andy.
Willkommen im Internet, ja.
soll ich mal ganz kurz, das ist der Wahnsinn, Alter. Also ich bin ja die Internetbunte sozusagen, ne? Also.
Die super Illu.
So
jetzt okay, weiter
kommen
hier.
Wir zu das Chamber Ferrum, gerade schon mal vorgestellt, kümmert sich natürlich um die komplette Ordensausrüstung, welche, wie nicht anders zu erwarten, natürlich einen sehr, sehr hohen Stand hat, einen natürlich auch deutlich höheren technologischen Stand als der imperiale Durchschnitt. Ist ja alles topfit, was sie da so haben und auch, ich glaube, reichlich Relikte von den Iron Hands übernommen. Das passt zu denen. Dann haben natürlich die Schmiedeschiffe der Sons of Medusa die Möglichkeit, sogar eine Vielzahl an Sachen zu produzieren. Das ist insofern wichtig, weil als flottenbasierter Orden kannst du dann wirklich halt nahezu alles reparieren oder sogar nochmal neu bauen, wenn du unterwegs bist. Das ist schon mächtig, mächtig cool. Und die haben sogar die Möglichkeit, was auch nicht viele Orden können, Dreadnought Chassis neu zu kreieren und zu bauen, zu konstruieren. Oder auch sehr seltene Land Raider-Varianten. Du meinst den Redeemer, von mir kommt auch nochmal der Prometheus dazu. Da sind schon einige Sachen, die drauf haben, was natürlich für einen Schmiedeorden, einen Iron Hands Nachfolgeorden schon extrem wichtig ist. Und auch das schon
was. Also, ja, da muss man sich mal eben selber also versinnbildlichen, was das bedeutet, wenn ein Space Marine Orden selber Dreadnoughts herstellen kann. Ne? Also holla die Waldfee, ne?
Das ist ein Gamechanger. Und noch dazu, während du unterwegs bist. Das ist ein Gamechanger, finde ich. Genau.
Das stimmt, das heißt als flottenbasierter Orden, das ist schon krass.
Ja, ja. Und vor allem, wenn du sonst irgendwie warten musst auf was weiß ich wie lange, bis du da deinen Nachschub hast. Und hier bauen die einfach
doch mal neu. Das ist halt auch das Ding, ja.
Das ist schon ziemlich Porno. Ja, und zu guter Letzt kann man auch nochmal jetzt auf die Kampfdoktrin eingehen, im Rahmen dessen, wie ich vorhin schon meinte, bei jedem Iron Hand oder jeder Iron Hand oder Sons of Medusa in diesem Fall, der hegt einfach einen besonderen Hass auf jede Form von Schwäche und vor allem halt auf das ja menschliche oder Astartes-Fleisch, welches zwar schon stärker ist als natürlich das von einem normalen Menschen, aber selbst da sehen sie halt Handlungsbedarf tauchen nicht ziehen sich ihre Losnummer und reihen sich in die Reihe vom Apothekarium ein, um sich dann halt auch selbst gesunde Arme und Beine abnehmen zu lassen, um die halt für kybernetische Ersatzprodukte halt zu ersetzen oder, keine Ahnung, eiserne Lungen einbauen oder irgendwas dergleichen. Also die sind schon sehr auf Bionik ausgelegt, vielleicht sogar auch manchmal mehr als andere Nachfolgeorden der Iron Hands. Jedenfalls die Sons of Medusa haben, ich weiß nicht, ob es an der Menge der bionischen Teile liegt, auch eine mittlerweile ja automatenartige Weise, wie sie halt vorwärts marschieren auf dem Schlachtfeld. Die sind halt gnadenlos, grausam. Also die haben sowieso schon den Ruf, halt jegliche Feinde des Imperators und des Omnissia zu killen. Und dann ist es halt noch dazu krass, wie die halt nach vorne marschieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, so die Iron Hands selbst haben ja schon nicht so den Ruf, die größten Menschenfreunde zu sein. Und wenn die dann, die Sons of Medusa, dann noch weiter da rausstechen, dann müssen das halt echt kehrte Arschlöcher
sein. Ja, ja, vor allem die marschieren auch nach vorne, selbst wenn das Schlachtenglück jetzt nicht unbedingt auf deren Seite ist oder es vielleicht auch andere Optionen gibt, die vielleicht eher erfolgversprechend sind, marschieren die halt gnadenlos weiter nach vorne. Eine andere Variante, die sie sehr, sehr lieben und was natürlich auch möglich ist bei der Menge an Ausrüstung, die sie haben und ins Feld schicken können, die lieben es halt, diese gepanzerten Speerspitzen in die gegnerischen Reihen zu jagen, um dann halt rauszukommen aus ihren Transportern und in den feindlichen Reihen halt für ja Chaos, Zerstörung und Vernichtung zu sorgen. Also ich mag sowas ja gerne. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch gerade in diesem Mastodon zugange. Das ist so ein...
Also Chaos natürlich nur im übertragenen Sinne, ne? Also, falls ihr irgendwie zuhört.
Chaos, pfui.
Bäh. Wir distanzieren uns von Chaos. Chaos
ist, ja, definitiv. Da wird nichts mit zu tun.
Beim Imperator
nicht. Ich habe auch meine Steuern gezahlt, Chaos. Alles, also nicht ans Chaos, sondern...
Ja. Sektenähnliche Strukturen lehnen wir ab.
Ich habe
auch das.
Ich habe extra mehr Fernseher angemeldet, als ich habe. Chaos liegt uns fern. Es liebe die GZ.
Ja, wir sind hier immer noch in Deutschland. So. Tauchen wir mal ein bisschen ein in die Geschichte des Ordens. Und wir haben vorhin schon dieses sogenannte Moray-Schisma erwähnt. Es ist einer dieser geilen Aspekte von 40k, einer dieser Konflikte und dieser quasi galaxisumspannenden Konflikte, die immer nur in so einer Fußnote erwähnt werden. Und da zählt auf jeden Fall das Nova Terrum Interregnum zu. Das ist ein imperialer Bürgerkrieg, der das Imperium in mehrere sich bekriegende Fraktionen spaltete. Das war so frühes M34 bis M35. Und da kam es im Adeptus Mechanicus zu einer religiösen Spaltung durch das Moray-Schisma. So, das ist auch so der Grundstein für die Sons of Medusa. Und da hat sich auf jeden Fall eine Dreiergruppe Tech-Mystiker des Planeten Moray Minor gedacht, sie könnten irgendwie so Mikrofluktuation aus dem Astronomikan lesen und ja somit Gedanken des Imperators weissagen. Ne? Also ich glaube, das waren so wellenartigen Programmiersprache oder sowas haben sie daraus gelesen. So wurde das irgendwie beschrieben. Und damit sollen sie sozusagen ja den Willen und die Gedanken des Imperators weissagen. Das wurde natürlich von den erzkonservativen Priestern des Mars so mittelgut aufgenommen, fanden die wieder mal nicht so geil. Ich finde, wenn es so um Spaltung beim Mechanicum beziehungsweise 40k der Mechanicus geht, finde ich dann immer den Mechanicum-Roman von der Horus Heresy cool,
oh, wie der das
so
super, abgeht, ja.
Was da so für innerparteiliche Grabenkämpfe abgehen. Und wie da eigentlich die Ansichten und die Überzeugung halt krass auseinandergehen zwischen diesen verschiedenen Mechanicus-Häusern. Und so war es da dann halt auch, dass innerhalb des Einflussbereichs des Adeptus Mechanicus das halt zu einer krassen Spaltung kam. Fabrikwelten, ganzes Gitarikohorten, sogar Titanlegion und letztendlich die Iron Hands fanden sich halt durch diesen Konflikt beeinflusst. Also im Imperial Armor Buch steht so viel wie, dass das so weit um sich griff, dass mehrere eng mit dem Mechanicus verbandelte Astartes-Orden davon auch beeinflusst wurden. Also da kann man sich natürlich dann noch für Homebrew-Orden, wenn man mal einen coolen Homebrew-Orden schreiben möchte, auf jeden Fall auch noch ein bisschen was aus den Fingern saugen.
Schöne Idee.
Und ja. Wo ich eben Skitarii-Kohorten gesagt habe, ich höre gerade den aktuellen Uriel Ventris, ich glaube, es ist der 6., der jetzt bei Spotify ist. Und da gibt's so coole Skitarii. Ich glaube, der Roman ist noch aus Zeiten, bevor das Mechanicus eine wirklich spielbare Fraktion war. Und da gibt's, das sind so Höhlenmenschen-Skitarii. Finde ich richtig geil, die sich so mit Echsenhäuten und so kleiden, aber trotzdem dann irgend so ein Photonlaser-Ballermann als Arm haben. Also, geil, finde ich gut. Ja.
Ich hatte auch mal in irgendwas ganz Altem was gelesen, da wurden auch Skitarii beschrieben, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber da wurden die halt auch so beschrieben, dass die so von der eigentlichen Menschheit entrückt sind, dass die sich Klamotten anziehen und Rüstungsteile so modifizieren, dass die so aussehen, wie die denken, dass Menschen denken, dass das gruselig ist. Ne? Dann haben die sich irgendwelche Schnäbel an die Helme gemacht und so, weil sie halt gedacht haben, das finden die bestimmt finster. Also.
Ja,
finde ich sehr schade, dass sowas halt nicht in den super streamlinigen Modellen wieder dargestellt ist.
Ja, genau. Also meistens, wenn du Skitarii siehst, haben sie halt dieses 0815 Image und das sind einfach nur irgendwelche Fußtruppen. Aber in älteren Games Workshop Publikationen wurden die halt mit ziemlich viel Flavor beschrieben. Also das fand ich ziemlich cool. Das mag ich auch einfach an den Uriel Ventris Romanen. Die sind stellenweise oder auch teilweise flächendeckend nicht so gut. Aber ich finde, man zieht da viel Gefühl raus, wie das früher bei GW war, weil Graham McNeil da ja wirklich maßgeblich war und er auch ein großer, großer Autor immer noch ist bei Games Workshop. Und ich finde es cool, da jetzt vor allen Dingen jetzt zurückblickend mit den Hörbüchern. Ich glaube, damals habe ich so die ersten 3 Uriel Ventris gelesen oder sowas. Aber da jetzt rückblickend nochmal sich da so ein bisschen so ein Gefühl rauszuziehen, wie das damals war, bevor gewisse Fraktionen überhaupt Modelle hatten und so. Und das finde ich ziemlich cool. Also so Höhlenmenschen, Aztekenartige Skitarii, die irgendwie so halbwilde sind, finde ich ziemlich geil, wenn man so auch mal eine Skitarii-Armee bauen könnte, die ein bisschen mehr ist als einfach nur so namenlose Mechanikum-Fußtruppen. So.
Ich fand die ja auch in dem, ich glaube, Kenne keine Furcht, da gibt's doch auch diese Skitarii-Kohorte, die sich denen da anschließt. Die sind ja auch ganz cool beschrieben eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zurück zum Moray-Schisma. Ja, diese Predigten, die da aus dieser wellenartigen Programmiersprache rausgezogen wurden aus dem Astronomikan, sollten besagen, dass zum Beispiel in der Zukunft die Priesterschaft des Mars gestürzt werden sollte und dann sollte angestrebt werden eine Fusion des Kult Mechanicus mit der Ekklesiarchie. Das wäre der Hammer.
Priesterschaft des Mars hasst diesen Trick.
Ja, also das wäre ja der Super-GAU. Ekklesiarchie ja sowieso sehr beliebt unter den anderen großen Fraktionen des Imperiums, die dann noch fusionieren mit gestörten Tech-Religiösen. Richtig geil.
Ja, Mann.
Ja, dies führte zu einem Bürgerkrieg auf dem Mars, als sich mehr und mehr Fraktionen dem Moray-Credo verschrieben. Finde ich richtig, richtig gut. Hat, finde ich, das gibt's echt nicht so viel drüber, aber das, was es darüber gibt, klingt nach so ein bisschen, ja, einer zweiten Horus Heresy fürs Mechanicus.
Dass es dafür kein Fansetting gibt, ne?
Schade. Ja, könnte man alles noch machen, ne? Also wir merken noch jetzt nicht. Ja, wir merken jetzt ja auch durch dieses ganze BMK-Ding, wie durch wirklich Fleiß, Arbeit und Einflussnahme, sag ich mal, durch so einen Podcast und einfach eine kontinuierlichen Output, man einfach auch Dinge selber schaffen kann in unserer kleinen Hobbywelt. Weil die Community ist wirklich klein und sobald man einfach ein paar Leute dabei hat, die sich mit Herzblut in die Sache schmeißen, kann man einfach viel schaffen. Ne? Also das finde ich erstaunlich. Und warum nicht? Ja. Der berüchtigte Mystiker und Eisenvater Sethol Solex, über den gibt's leider wirklich nicht viele Informationen, führte diese Bewegung an und der Orden sah sich bald am Rande eines Krieges innerhalb der eigenen Reihen. Also der Typ ist von den Iron Hands und war halt wie so eine Splitterfraktion innerhalb der Iron Hands, die halt dieses Moray-Schisma sehr, sehr attraktiv fanden und sich gesagt haben, für uns ist das noch ein bisschen mehr Mechanicus als für alle anderen. Und da gehen wir auf jeden Fall auch gewaltsam mit rein. Nur das Eingreifen der Ordensführung der Iron Hands konnte größeres Blutvergießen vermeiden. Ja, und so kam es, dass dann am Ende Frieden geschlossen werden konnte. Aber der hat die quasi ins Exil geführt. Also sich und seine drei Warclans, die er da mitgenommen hat. Eide wurden geschworen, so dass sozusagen, okay, in Zukunft, ihr macht euer Ding, wir machen unser Ding, aber wir sind auf dem Papier Verbündete. Das fanden bestimmt gewisse Faktoren von beiden Seiten nicht so geil auf jeden Fall. Man kann das halt sagen, dass es die Orthodoxen und die Revolutionären waren, die dann am Ende gesagt haben, okay, aber wir sind ja eigentlich alle fürs Imperium, aber ihr macht jetzt mal schön euer Ding. Die sollten halt nie wieder die Hand gegeneinander erheben. Und so begab sich etwa ein Drittel des Ordens ins Exil. Das ist schon eine ganz schön krasse Ansage. Ja. Es gab aber auch Nachfolgeorden der Iron Hands, zum Beispiel die Red Talons, da wurde das weniger, Wortspiel, eisern verfolgt, dieser Beschluss. Und die haben schon so Säuberungen in den eigenen Reihen durchgeführt und mit Leuten, die nach dem Moray-Schema agiert haben, sag ich mal, verschwinden lassen.
Also die Red Talons, würde mich auch freuen, wenn wir da vielleicht auch irgendwann mal eine Folge drüber machen. Die gehören ja auch zu meinen absoluten Lieblingsorden. Sind auch Teil der Pentarchy of Blood während des War of the False Primarch, also auch richtige Menschenfreunde. Und die kennen halt gar nichts, ne? Also wer Iron Hands, also im Prinzip das, was die Black Templars für Imperial Fist sind, ne? Also so, wir haben hier einen Orden, in dem wir dann bei der Gründung alle unsere unliebsamen, nonkonformen Extremisten reingesteckt haben. Das sind die Red Talons halt für Iron Hands, ne? Da gibt's halt so Sachen wie, wir haben hier so viele, mit unserer Flotte haben wir so viele Exterminatii ausgeführt, dass wir keine Exterminatus-Waffen mehr haben. Was machen wir dann? Ja gut, dann schieben wir jetzt diesen Mond auf diesen Planeten. So, da ist nicht viel Fehler.
Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert.
Ja, stellt euch Iron Hands vor in richtig wütend.
Oh Gott.
Super. Hat übrigens mein Kumpel Count Hodo, der gute Almir, hat da ganz, ganz viele geile Umbauten von gemacht. Findet man auf Instagram.
Hm. Guck mal, hier fallen die Shownotes.
Ja, Mann. Der wird auch mitmachen, wenn wir eine Folge drüber machen. Habe ich ihn schon mal angefragt. Diese Exilanten, ne, wir haben ja gerade rausgefunden, so etwa ein Drittel des Ordens der Iron Hands, zieht halt durchs Weltall und so Carcharodons-mäßig hier Nomad Predation Fleet, die versuchen halt so viel Raum wie möglich zwischen sich und den restlichen Iron Hands zu bringen, um sich halt nicht irgendwie unangenehm im Flur über den Weg zu laufen. Und Ja, die streifen halt immer noch als vollwertige Brüder der Ironhands das Weltall immer auf der Suche nach Feinden des Imperiums, die man halt jagen und vernichten kann. Dabei gelangt es ihnen, ziemlich viel Ruhm anzuhäufen. Und ja, die traten halt schon hier und da bei den einen oder anderen Mächtigen des Imperiums, traten die so halt auf die Karte. Dabei konnten die halt durch ordentliche Unterstützung des ADMEC nicht nur ihre eigenen Verluste immer wieder auffüllen, was ja schon schwer genug ist, wenn man die ganze Zeit am Rande der Galaxie irgendwie unterwegs ist. Nein, die konnten auch so weit wachsen, dass sie bald selber in der Lage waren, 3 Clan-Kompanien aufzustellen. Das heißt, im Prinzip ist zu der Zeit der Ironhands-Orden fast doppelt so groß, wie er eigentlich sein sollte, / dürfte. Also auch gar nicht so uninteressant. Zwar wurde das von einigen anderen Space Marine Orden und speziell halt den Ironhands selber mit ziemlichem Argwohn betrachtet, doch die Taten der Exil-Ironhands sprachen halt für sich und so, dass die im MM37 wieder erstarkenden High Lords of Terra, wir erinnern uns hier, das Nova Terra Interregnum, ne, also High Lords werden stark geschwächt, das ganze Imperium liegt im Prinzip da nieder. Nova Terra Interregnum ist vorbei, es kommt das Zeitalter der Erlösung, Age of Redemption. Und die wiedererstarkenden High Lords of Terra sehen halt in den diesen Exil-Ironhands die Chance, einen neuen Orden zu gründen. Wahrscheinlich nicht ganz ohne Hintergedanken. Wir sehen das ja zum Beispiel bei den noch kommenden Minotaurs, wie sowas dann aussehen kann und was das für Früchte trägt.
Die Besten möchte.
Ja, ich liebe sie. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Also, die sehen diese Fraktion, diesen de facto Orden im Prinzip, rumreisen und ganz, ganz eifrig die Feinde des Imperiums bekämpfen und denken sich, ja gut, dann ist es jetzt vielleicht an der Zeit, da mal Nägel mit Köpfen zu machen und diese Fraktion dadurch noch ein bisschen enger an uns zu binden. Dann werden halt Emissäre geschickt, Gensaatproben werden genommen und die Loyalität des Ordens untersucht. Mit dem Ergebnis, dass dieser Quasi-Orden derzeit noch komplett frei vom Makel des Chaos ist, obwohl die ziemlich weit außerhalb der imperialen Einfluss am Rande der imperialen Einflusssphäre unterwegs sind. Und die Loyalität des Orden, dieser Fraktion gegenüber dem Imperium wird für unerschütterlich befunden.
Das geht halt so weit, dass 011M37 dann die Exilanten dann tatsächlich zu einem Orden gemacht werden, zu den Sons of Medusa gemacht werden. Das missfällt anderen Space Marine Orden dann doch sehr, weil das halt sehr von den Standardverfahren abweicht. Damit haben die Sons of Medusa eigentlich schon bei allen anderen verbündeten Orden schon einen relativ schlechten oder schweren Start, was es halt auch nicht leichter macht oder für die Sons of Medusa nicht besser macht, ist, dass sie jetzt nicht den besten Ruf haben, was so, die werden halt als Leichenfelderer bezeichnet. Das begründet sich zum einen auf ihrer kalten Logik und auf ihren Ironhands-artigen Pragmatismus und zum anderen halt die Tatsache, dass sie halt so weit draußen agieren, haben sie es nicht so den besten Zugriff auf Ausrüstung und können sich so schlecht wieder versorgen. Das hatten wir vorhin auch schon bei dem Thema Dreadnoughts, dass sie sich halt selbst die Dreadnoughts bauen müssen, weil sie gar nicht anders an welche rankommen würden. Dieselben Probleme haben sie halt bei allen anderen Arten von Ressourcen, sei es jetzt Fahrzeuge, Waffen, Rüstungsteile. Und es geht halt so weit, dass sie sich während der Schlacht oder nach der Schlacht an den Toten bedienen und die halt auseinanderfriemeln. Und zwar nicht nur die eigenen Toten, sondern halt auch gerne die Toten von Alliierten oder wenn es halt richtig hart auf hart kommt oder richtig blöd läuft oder man großen Mangel hat, halt auch an den Toten von irgendwelchen Reneganten. Das hat es.
Wenn ich mal ganz kurz reingrätschen darf, ja. Ne? Also um da, das sich nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, ne? Da ist ein Space Marine Orden, der zerbricht aufgrund einer, naja, wenn man es mal ganz genau nimmt, aufgrund einer Ketzerei. Ja, also da werden andere für ausgelöscht und die werden halt auch noch belohnt dadurch, dass sie dann auch noch dem Codex Astartes zuwiderhandeln. Indem man halt einfach sagt, ja, das mögen vielleicht Bastarde sein, aber dann sind es wenigstens unsere Bastarde und die machen wir jetzt zu einem offiziellen Orden mit allem, was dazugehört, mit allen Rechten und Pflichten. Alle anderen Ironhands Nachfolgeorden, die Ironhands selbst, sehen die halt als den verschrobenen komischen Onkel, den man bei Familienfeiern am liebsten nicht dabei haben möchte.
Ja. Dr. Aber, Fummel.
Ja, Dr. Fummel. Ja.
OGs erinnern sich.
Und aber da haben wir eine richtige Macht, die in der Lage ist, sehr, sehr, also für Space Marines im Prinzip die krassesten Panzer, wenn man jetzt mal den Turnschuh da rausnimmt, die krassesten Panzer und im Prinzip in unregulierter Anzahl Dreadnoughts herzustellen. Ne?
Ja.
Also Junge, Junge, Junge.
Und ja, aber da sieht man halt, wie desolator das Imperium ist, ne? Also,
absolut.
Es ist einfach ein faschistischer Scheißstaat, der alles irgendwie so dreht und wendet, wie es auch dann am Ende für die eigenen Belange am sinnvollsten ist und am
absolut.
Ertragsreichen, ne? Also, das ist ja auch, das sind halt nicht die Guten, ne?
Ja. Ich meine, wenn die zu der Zeit nicht von dem Novaterra Interregnum so gebeutelt gewesen noch, also es ist ja gerade erst vorbei, hätte es da vielleicht auch anders ausgesehen, ne? Aber in dem Fall so ja, aller Extremismus und Fanatismus mal beiseite, wenn man sein muss, kann man dann doch auch ganz ganz stumpf pragmatisch sein. Ne?
Ja. Und genau das, dieser Pragmatismus ist es halt, das finde ich halt auch so faszinierend. Also, wie gesagt, die vergreifen sich halt nicht nur an den eigenen Toten, das ist ja noch relativ normal, dass ein Orden halt Rüstung wieder recycelt, sondern halt auch Alliierte, die dann da rumliegen, die nicht rechtzeitig genug geborgen worden sind oder halt auch einfach Gegnerorden, beziehungsweise bis zu Verräter und solange man die Ausrüstung halt nutzen kann. Und das meine ich halt auch mal bei Wikipedia gelesen zu haben, dass sie halt teilweise fast schon antike Rüstungsteile dann irgendwie zusammenfriemeln, die schon x-mal irgendwie umgebaut oder angepasst worden ist, um dann irgendwie aus verschiedensten Rüstungsteilen dann ein Set zu machen. Und das wird ja von anderen Orden eher mit unehrenhafter oder Ehrlosigkeit assoziiert. Und das ist halt was, wovon du dir dann auch nichts kaufen kannst, wenn du so am Arsch der Heide agieren musst, dass du keine andere Möglichkeit hast, irgendwie aktiv oder kampfbereit zu bleiben. Dann machst du es halt so.
Habe ich gerade mit einem Zuhörer von uns drüber gequatscht. Ich muss den White Dwarf unbedingt mal raussuchen. Da gab es nur so einen Homebrew-Orden in einem frühe 2000er White Dwarf, glaube ich. Das war auch so Mad Max-Style Space Marines, die wirklich so am Arsch der Heide waren und wirklich alles irgendwie recycelt haben und alle völlig abgerissen waren. Richtig grimdark, richtig geil. Geile Logos auch. Wenn man so von den Mordor-Orks von Herr der Ringe so die Schrift und deren Symbolik kennt, so war so ein bisschen deren Truppenmarkierung und sowas. Ja. Richtig geil.
Das erinnert mich auch an.
Richtig fett. Muss ich unbedingt mal den White Dwarf raussuchen. Richtig gut.
Das erinnert mich auch an die alten Modelle der 13 Company der Space Wolves, die es damals gab. Den auch so Chaos-Teile mit reingebaut haben.
Ja.
Weil die halt so lange,
wundervoll.
So dermaßen lange am Arsch der Heide waren, dass sie halt keine andere Möglichkeit hatten. Und das läuft bei denen halt ähnlich. Denen ist das, also gut, andere Orden gucken auf die herab, den Sans und Medusa selbst ist das herzlich scheißegal. Also die sind auch alle anderen Orden relativ scheißegal. Die sind halt nur treu dem Imperator gegenüber und Hauptsache, sie können halt aktiv bleiben, unter welchen Umständen halt auch immer. Und sei es halt, dass man die Toten bestiehlt.
Ich finde die Logik der Sans und Medusa großartig. Und ich würde es genauso machen,
jetzt. Voll. Ja, also, voll.
Das ist einfach gesunder Pragmatismus.
Du kannst ja, was bringt dir das halt auch in der Situation, wenn du dann halt in Anführungszeichen irgendwas Ehrenhaftes machst und dann halt irgendwann dir die Ausrüstung ausgeht? Dann, du kannst dir dafür dann halt auch nichts kaufen.
Ja, genau. Und dann muss man auch. Und
dann macht man das dann halt
so. Muss man ja über seinen eigenen Schatten mal springen und sagen, okay, hallo, dann nehme ich halt einfach das Magazin des Gegners. Das ist doch nur logisch. Also, aber.
Ja, Ey, und ist ja schön, wenn du Dreadnoughts bauen willst, aber du kannst nicht jede, ja, wahrscheinlich kannst du doch jede Situation mit Dreadnoughts lösen, so, ne? Einfach so lange Dreadnoughts draufwerfen, bis das Problem gelöst ist. Aber wenn es vielleicht eng ist mal, so räumlich, ne?
Naja, aber wenn man
sich wirklich Beispiel räumlich eng ist.
Ja.
Dann, ne, ja, und du kannst halt, du bist halt nicht in der Lage, wie die Minotaurs irgendwie, dir selber Space Marine Rüstung nachzubauen, so, und du bist am Arsch der Heide unterwegs, und zwar schon einen ziemlich langen Zeitraum, dann nimmst du dir halt auch einfach mal einen Brustpanzer, wo dann jetzt da vielleicht so eine komische schwarze Klaue, die einen weißen Stern hält, drauf ist, ne?
Ja, also ich finde auch tatsächlich dieses sich immer so strikt an den Codex Astartes halten. Ich sag mal, die ganze Urie Ventris-Reihe ist eigentlich die Geschichte, weshalb das scheiße ist. Also die Ultramarines versagen immer genau dann, wenn sie sich halt zu stark an den Codex Astartes halten. Deswegen, why not? Why not? Warum nicht einfach nehmen?
Unbedingt.
Why not? Darauf noch einen Schluck.
Oh. Ja, darauf noch einen kleinen Pinot Grigio.
Donnerwetter, also Dennis ist heute rhetorisch richtig stark. Ich bin beeindruckt. Also, wow.
Leider.
Ich muss mehr trinken, glaube ich.
Ist mein Friesenrum leer.
Ich habe jetzt von...
Mann, ich muss jetzt die Folge ohne Friesenrum.
Oh nein.
Friesenrum. Otto wurde gecancelt. Ich distanziere mich von Otto zutiefst. Ja, nur... dass wir das noch haben. Aber ja, ich glaube, ich muss mehr trinken bei Aufnahmen. Ich habe jetzt wir haben angefangen und ich habe die Flasche fast leer.
Ja.
Läuft.
Wir müssen allgemein mehr trinken bei Aufnahmen. Das war mal ganz anders.
Ähnliche Situation bei mir hier.
So, ich würde sagen, da wir festgestellt haben, dass die Sons of Medusa sehr gut nehmen können von den Toten und als Flatterer gelten, die können aber auch sehr gut geben und das zeigen sie halt in bemerkenswerten Kampagnen und Schlachten. Und die können wir ja nochmal vorstellen, ein paar. Und ich finde alleine schon den Namen der ersten, die wir vorstellen, großartig. Ich möchte einen kleinen Ausflug zurück in die napoleonische Zeit machen, als Seefahrer auf der Welt unterwegs waren und um die Bäuche der Seemänner zu füllen, haben sie nun mal sehr viele Robben gekeult. Und
Robbenklopper. Ja, das ist mein Job. Robbenklopper. Robben auf den Kopf.
Von wem war das?
Das
klingt nach Onkels.
Wie heißen die dabei? Ich google das mal kurz.
Das kommt auf jeden Fall in die Playlist, glaube ich. Jedenfalls, genau, The Great Cull, das große Keulen, ging nämlich los. Und zwar null...
Das war in meinem Heimatort 2001, als von ISDN auf DSL umgestiegen wurde. Dann ging das große Keulen los.
Nämlich
als die Internetpornografie Einzug hielt in Hennstedt-Ulzburg.
Als das alle war das auf einmal
Keulen von 2001.
Als alle auf einmal sehr starke muskulöse rechte Arme entwickelt hatten.
Ja. Hast du heute Abend noch Zeit? Nee, ich auch nicht.
Ja, örtliche Bordell direkt pleite gegangen.
Ja.
Und nebenbei, wie hieß denn das? Mit dem Au! Wie hieß der?
ICQ.
Noch? ICQ. ICQ, Alter.
Kommst du im SM?
Es begab sich nämlich das große Keulen.
Ja. Great Cull. Also ganz kurz, da muss ich noch eins zu sagen. Es gibt eine Magic-Karte. Als ich noch viel Magic gespielt habe, ich hatte ein Vampir-Deck und da gab es den Malakir-Color und der hieß auf Deutsch einfach der Malakir-Keuler. Das fand ich super. Da habe ich viermal im Deck gehabt, einfach nur, weil das so lustig ist. Und der gute Double Base Fanatic hat mir das ist eine Uncommon-Karte, ne? Den gibt's, da habe ich wirklich viele von gehabt. Der hat mir da damals einen sehr, sehr schönen Live-Counter draus gebaut, so in 3D. Der hat den ganz oft zerschnitten in so vielen. So. Shoutout an Double Base Fanatic, danke für den Malaki-Counter.
Generell ein sehr wertvoller, guter Mensch.
Ja, das stimmt. Wirklich?
Ja.
Yeah, okay, ich versuch's noch einmal.
So.
Das große...
Es wurde gekeult.
Kannst du jetzt bitte mal weitermachen? Das ist ja
das große Keulen.
Schlimm.
Noch ein... Ja, okay, das war jetzt gut. Also es ging los 011 M37 und die Zahl bleibt uns deswegen ja im Kopf. Das ist ja auch die Zeit, in der sich die Exilanten von dem Orden Iron Hands abspalteten. So, und dieser frisch gegründete oder eher frisch zusammengeschusterte neue Orden der Sons of Medusa hat sich halt dem Imperium gegenüber behaupten müssen oder zumindest eher die Loyalität beweisen wollen und um den Status als vollwertigen Orden wollten die sich ebenfalls diesbezüglich als würdig erweisen und zogen los, um halt einen Kreuzzug zur systematischen Auslöschung aller verbliebenen Reste des Novaterra Interregnums, also die das überlebt haben und auf der falschen Seite gestanden haben, da sind sie losgezogen und haben Auslöschung betrieben, beziehungsweise wurden gekeult. die haben aber richtig einen Keulfeldzug losgezogen, losgestoßen, gestoßen auf jeden Fall. noch kaltblütiger und erbarmungsloser als ihr Mutterorden, die Iron Hands, machten sie sich dran und zogen los und keulten, was das Zeug hielt. Ein anderer klitzekleiner Kreuzzug, der Erwähnung findet in den Annalen der Sons of Medusa, ist der Belrakreuz. Annalen, habe ich Annalen gesagt?
Ja, schon. Ja.
Als ob man mit Kindern hier arbeitet, ey. Das ist Wahnsinn.
Kinderarbeit. Wie damals in Großbritannien, zu Zeiten der Industrialisierung. 182 bis 453 M38, Nico. Was war denn da
also,
los?
Also, der Belrad-Kreuzzug 182 453 M38.
Das ist auch so eine Sache, die kann Nico auch nicht, ne? Eine Überleitung einfach mal annehmen, wie sie ist. Nein.
Ach so,
man muss nochmal von vorne anfangen.
Ich dachte, das hilft, dass du das ganz geschickt jetzt reinschneidest oder mich reinschneidest. Ich dachte, so machst du das
aber. Nee, das hat's irgendwie nur schlimmer gemacht.
Ach so, okay. Ich versuch's.
Was hat denn das eigentlich mit diesen Zahlen auf sich?
Ja. Das ist eine gute Frage.
Also ich weiß nicht, ob ich erwähnt hatte, es geht jetzt um den Belrad-Kreuzzug, welcher stattfand Also zu der Zeit, der neu ernannte Lord-Militant zu der Zeit wollte, um sich seine Sporen zu bedienen, einen Kreuzzug ins Leben rufen oder ausrufen. Dies tat...
Jetzt, Achtung, jetzt kommt ein lustiges Wort.
Zipfel. Ja, okay. Also einen Kreuzzug in den westlichen Zipfel des Segmentum Pazifizifus.
Pipiwaki.
Der Zipfelkurs.
Ah, er hat Zipfel gesagt.
Ich führe eine Strichliste, wie häufig ich von euch unterbrochen und wirklich ausradiert wurde. Und
ja, aber das hat Dennis extra gemacht. Der hat immer so kleine zotige Wörter hat er einfließen lassen in das Skript.
Ich glaube, sowas muss ich auch mal machen. Also gesagt, keine Sorge, ich führe nur jetzt so eine, keine Ahnung, 3-4 Seiten lange Strichliste über die Häufigkeit. Jedenfalls westlicher Zipfel, Lord Militant, Belrad, Keulen, Pacificus. Okay, also im Segmentum Pacificus, dort im westlichen Zipfel, da gab es ganz viele böse, böse Xenos und ganz viele böse, böse Heretiker. Und die wollte der neue Lord Militant kaputt machen. Dieser Kreuzzug, der sich da so langsam manifestierte und aus allen Richtungen Kräfte zusammenzog, wurde schier riesig und oder nahezu irrwitzig groß mit 25 Millionen imperialen Soldaten, Astar oder Space Marines aus 8 Orden, 2 Titanenlegionen und wer weiß wie viele Flottenverbände. Dieser riesige Haufen hat auch noch dazu den Tross, den man dazu zählen kann. Es war einfach eine riesige Masse an Mensch und Material, die dann halt als Kreuzzug loszogen. Das war einer der größten seit Jahrhunderten. Und
no phone in sight, just people having a good time. Living in the moment.
Das haben die auf jeden Fall gemacht. Und um anderen Leuten diesen Moment zu nehmen, wollten sie unbedingt die Xenos und Heretiker killen. Und kurz nach Beginn des Kreuzzugs sahen sich nämlich dann schon die Sons of Medusa in extrem schwere Kämpfe verwickelt mit bisher unbekannten Xenos-Völkern, die darum scharwenzelten und degenerierte Warpstämme waren da unterwegs, Untermenschen, Subhumans, Reiche, noch und nöcher.
Schöne.
Richtig, richtig.
Das stand da so.
Ja. Das muss man aber nicht so sagen.
Doch.
Doch. Wir wollen ja doch vollständig sein.
Warpstämme aus Subhumans, könnte man doch sagen.
Ja. Untermenschen.
Ja.
Halbaffen.
Fürs Imperium der Menschheit Demokraten und anderes Geschmeiß.
Und dann schicken sie die Demokraten das Sons of Medusa dahin. Ich weiß ja nicht. Zum Verhandeln.
Wir werden den Demokraten eine Diktatur bringen, damit ihnen endlich die Augen
öffnen. Deswegen hat ja auch der Feldzug 50 Jahre angehalten, während die Sons of Medusa halt demokratische Debatten mit den Gegnern ausfochten. Jedenfalls nach 50 Jahren geriet das ganze Unternehmen etwas ins Wanken. Und auch die Sons of Medusa gerieten ins Wanken, als sie im Kampf gegen eine Alienrasse namens Helgramit ins Straucheln gerieten. Die waren einfach riesig groß, Anthropoide mit fragilen Körpern, mit mächtigen okkulten Waffen, die es schafften.
Also Anthropoide, das sind Menschenaffen. Mit fragilen Körpern. Das heißt, wir kämpfen quasi gegen Orang-Utans mit Glasknochen.
Sehr dünnen Glasknochen.
Ich verstehe das Problem nicht.
Genau.
Ich verstehe das Problem nicht.
Naja, du.
Wieso brauchen die dafür so lange?
Das ist doch ganz einfach. Weil, ist so. Glaube ich.
Ich meine, wir haben Orang-Utans ohne Glasknochen schon was ausgerottet. Das kriegen wir doch nochmal hin, weil ich verstehe das Problem
nicht. Ach so, ja.
Ja, aber stell dir mal vor, wie viel krasser jetzt unsere Orang-Utans wären, wenn die Glasknochen hätten.
Das da würde die eigentlich eher komplett andere
Kiste. Meinst du? Vielleicht
so sollte man auch noch
Minus G Plus. Ja, aber die haben ja auch noch mächtige, die haben ja noch mächtige
ja, und Waffen. Und vielleicht sollte man auch sagen, dass die halt auf riesigen Monstern geritten sind. Das ist vielleicht auch nochmal ein klitzekleiner Unterschied zu unseren Orang-Utans. So. Ein bisschen.
Ja. Und diese mächtigen okkulten Waffen haben auch die Leere um ihre Welt mit ätherischem Feuer verheert. Das muss man auch noch dazu
und,
sagen.
Und ihre.
Das finde ich allerdings blöd.
Und alle hatten irgendwie, dornenbewehrte Zangenbombs. Also ich finde schon.
Ja, das hatten die Reittiere von denen hatten dornbewehrte Zangen. Die quasi wie durch Butter durch Keramit schneiden.
Also im Großen und Ganzen konnten die sich etwas besser zur Wehr setzen als Orang-Utans.
Minimal.
Würde ich sagen. Knapp.
Ja. Und die Sons of Medusa wollten denen nicht nur den Regenwald nehmen, ne?
wie bei Avatar. Ja. Dein Lieblingsfilm Avatar.
Ja, er ist Avatar, super. Wahnsinnig guter Film. Ja, dieser ganze Kreuzzug sah sich auf jeden Fall an der Grenze des Scheiterns, als er durch diese widerliche Xenos-Brut aufgehalten wurde. Ja, dann umgingen die Sons of Medusa dies aber mit einem heldenhaften Husarenstück. Ne? Haben sie die Flotte der Helgramiten umgangen und konnten gerade so mit haltenden Warp-Schilden in den Rücken der Helgramite knattern. Und konnten dann so einen Großangriff auf deren Heimatwelt starten. Und dieser Großangriff, der war halt einfach ein Zusammenspiel aus flächendeckendem Angriff aus Dropports und Thunderhawk-Gunships. Und die haben diesen Planeten quasi erstickt unter einer, Achtung, Wortspiel, grünen Flut. Diesmal nicht Orks, sondern sondern smaragdgrün gerüstete Astartes-Krieger mit Aggressionsproblemen. Ja, haben sie diesen Planeten quasi erstickt und die haben dann wirklich diese Xenos-Rasse so gut wie ausgerottet, ne? Also die hatten, also das finde ich ganz cool, diese Spinnwebtürme, also die scheinen da in so krassen organischen Städten gelebt zu haben, die aus so ausgehärteten, so ausgehärteten, wiedergekäuten organischem Material bestanden. Da haben die halt richtig gewütet und da waren, also diese Helgramite waren halt auch Anbeter der dunklen Götter, offensichtlich. Und ja, das haben halt die Sons of Medusa wirklich zu Kleinholz verarbeitet. Die haben wirklich richtig asozial gewütet, da alles zerlegt, zerschossen, zersägt, zerkloppt und wirklich auch, als die Munition dann ausging, wurde mit Nahkampfwaffen weiter geschnetzelt und alles zersägt und um sich gewütet, bis da auch das letzte Kettenschwert stumpf war und dann wurde sich einfach mit Fäusten durch die Bevölkerung dieses Planeten gearbeitet und diese Glasknochenaffen totgeschlagen. Ja, was soll man sagen? Also die haben dann auch natürlich nicht davor zurückgeschreckt. Das sind ja einfach Recycling-Freunde, wenn man es so sagen kann, die Sons of Medusa, und haben dann auch mal so einen toten Glasknochenaffen genommen, um den nächsten Glasknochenaffen damit totzuschlagen.
Voll. Der ganze Satz ist Zucker. Also.
Ja, also die hatten ja wirklich ein klares Ziel, ne? Also die wollten diese Xenos-Rasse bis auf den letzten Affen ausrotten. Ja, nur ganz, ganz wenige konnten sich in Schutz der Leere retten. Das finde ich so ein bisschen schade. Also ich finde es auch immer gut, wenn so eine Rasse wie im Großen Kreuzzug, wenn dann einfach immer gesagt wird, ja, das man, alle so, ja, hat da vielleicht einer überlebt? Nee, die ist alle tot. Ja, aber vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen Lore, vielleicht kommen, nein, die kommen nicht wieder, die sind wirklich tot. Ja, und wie hießen die? Ja, es wurde gelöscht, die sind halt nicht mehr existent. Nee, aber es haben sich tatsächlich ein paar in den Schutz der Leere gerettet und die haben aber haushoch verloren. Also die Sons of Medusa haben da wirklich nur noch gesalzene Erde hinterlassen. Ja, und dann wurde halt quasi dieses System von den Sons of Medusa befriedet und dann im Nachgang vom Imperium wieder besiedelt und hochgezogen. Und in den Legenden der Bewohner des Systems geht dieser Angriff auch als der Angriff des smaragdgrünen Todes in die Geschichte ein. Genau, weil halt einfach dieser smaragdgrüne Tod vom Himmel fiel, um die Feinde des Imperators zu bestrafen. Ja, zur Belohnung bekamen die Sons of Medusa Rekrutierungsrechte im Lanar-Sektor sowie das Recht auf Tribut von ein paar Planeten. Ja, auch konnte der Kultmechanikus natürlich dadurch stark Einfluss auf dieses System nehmen und sich da ansiedeln. Und ihr könnt dreimal raten, welche religiösen Fanatiker da sozusagen Fuß gefasst haben. Weil die Sons of Medusa nehmen bestimmt nicht die orthodoxen Mechanikus-Kräfte, die damals eh gegen sie gewettert haben, sondern bestimmt eher Freunde dieses Schismas von damals.
Ja, ist natürlich auch sehr praktisch, ne? Wenn man das ist ja relativ weit ab vom Schlachter gewesen, ne? Da kann man dann fein weiter das Astronomikern beobachten, ne? Ohne dass man gestört wird von irgendwelchen Spießern.
Ja.
Als dritten hatte ich jetzt noch den Angewinn-Kreuzzug rausgesucht. Allerdings ist der in erster Linie, also die nehmen daran teil. Wollen wir den machen? Weil die nehmen da ja, spielen ja gar keine große Rolle eigentlich. Es ist einfach nur ein gigantisch großer Kreuzzug.
Nö, also wir sind auch schon 1:40 drinne. Also den können wir auch ruhig weglassen. Ja. Und vielleicht irgendwann mal besprechen. Da sind ja auch die Scharnelgard ist ja dabei und,
ja. Ey, und was ich kurz rausstellen muss, die Tigers, also sind im Prinzip, es ist ein großer Kreuzzug, wie man sich ihn vorstellt, bla bla bla, jede Menge Legionen, 17 Millionen Soldaten, 2 Titanenlegionen, 3 Space Marine Orden, Black Templars, Charnel Guard, 4 Space Marine Orden, Black Templars, Charnel Guard, unsere lieben Sons of Medusa und Tigers Argent. Und Tigers Argent, ne, quasi Stahltiger, googelt die mal. Da gibt's ein offizielles Artwork von einem Deathwatch Tigers Argent Typen, die sehen wahnsinnig cool aus. Also meine Fresse. Das nur noch kurz zum Abschluss.
Machen wir. Klingt gut. Die haben einfach mal das Space Wolf Symbol. Nee, die haben das Thundercat Symbol. Das sind ja quasi Tiger Claws.
Mhm.
Oh yeah.
Oh ja, da sieht
aber so eine Deathwatch-Rüstung in Schwarz und Gold.
Ja, mit diesem Puma-Kopf am Gürtel, das sieht schon ziemlich gut aus. Ja, die sind wirklich ziemlich nice. Ja, krass. Hübsch, lassen sich bestimmt auch schnell bemalen, weil die einfach komplett silberne Rüstung haben. Cool. Ja, das war's soweit von den Sons of Medusa. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich habe jetzt nachgeguckt, von welcher Band das Lied Robbenklopper war. Ich glaube, Grabowski hat das schon mal auf die Playlist geschmissen. Ich würde es dann aber nochmal raufschmeißen, wenn er das nicht getan hat. Das ist nämlich Distillery's Child, Robbenklopper, von dem musikgeschichtsschreibenden Album Action, Horror und Erotik.
Geil.
Klingt genau nach unserer Kragenweite.
Oh Gott.
Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Sons of Medusa? Habt ihr noch einen Nachtrag oder so?
Wer waren die jetzt eigentlich genau?
Ja, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Am besten erklären wir erstmal noch die imperiale
Zeit. Also.
Ja, genau.
Kommen wir zur Playlist.
Cool.
Ja.
Ja.
Wie sieht's aus bei euch?
Wer
möchte, anfangen?
Ich hab was.
Bitte.
Wicked Lady mit Why Don't You Let Me Try.
Okay. Machen wir. Nico, wie sieht's bei dir aus?
Ich würde einfach einen Klassiker nehmen. Iron Man von Black Sabbath.
Ah, sehr gut.
Geil.
Ja, Dennis?
Ich hätte gern Powers and Stuff von Scarface und Ghostface Killer.
Finde ich richtig gut. Ghostface Killer immer wieder ja. schön und den Namen zu hören.
Und Scarface ist, also Inspector Deck ist mittlerweile mein Lieblings-Wu-Tang-Member.
Das finde ich gut. Ja.
Der Beat ist unfassbar fett.
Ich nehme die neue Single von Blink 182, One More Time, rauf. Gar nicht mal wegen Bezug zur Folge, aber ich war gerade bei Blink 182 auf Konzert und habe da auch Zuhörer von uns getroffen und so. Es war sehr nett und ist so meine Band, die mich musikalisch sozialisiert hat. War auf jeden Fall ein sehr schöner Abend und den Song kann man auf jeden Fall mal raufpacken. Ich hoffe, das neue Album wird besser als das letzte.
Ja, würde ich mal reinhören. Ewig kein Blink 182. Also mein Blink 182-Horizont endet mit All the Small Things.
Ah, okay. Nee, das war eine meiner All-Time-Favorite-Bands. Liegt aber auch daran, dass es somit die erste Band war, die ich wirklich aktiv gehört habe. Und das ist mehr wieder so ein Emo-Song von denen. Ne? Da geht es halt darum, dass Tom DeLonge zurück ist und dass das alles sehr emotional. Ich fand ihn aber sehr, sehr gut. Sticht auf jeden Fall One More Time von Daft Punk aus. Ist auch geil. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich das Ganze jetzt schließen und euch eine wunderschöne gute Nacht wünschen.
Prostata.
Lebt wohl.
Ja.
Tschüss.
Adieu da.
Ciao, ciao.
Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert der Bar.